Meine Damen und Herren, ich spreche jetzt über Jesus, über das Jesuskind, die Geburt von Jesu, der Bruch mit den jüdischen Regeln und über die Liebe, die durch die griechische Inspiration in den Vorderen Orient und eben auch nach Palästina, Judäa gekommen ist. Wir müssen uns es so vorstellen, dass also Alexander mit seinem Feldzug und mit der überlegenen griechischen Wissenschaft und Technik, mit der Metaphysik des Aristoteles im Rücken und mit der Idee, das göttliche Kind selbst zu sein, die Eroberung Ägyptens und Palästinas durchführt. Die Juden sind nun ab diesem Zeitpunkt 300 Jahre in griechisch und später unter römischer Herrschaft. Die griechische Philosophie und Religion widerspricht im Großen und Ganzen der Idee, die die hohen Priester in Israel vertreten, die dem Judentum natürlich das Rückgrat geben und die auf den jüdischen Messias hoffen, den einzigen Gott, der keinen Sohn hat. Die Priester im Tempel nennen sich Pharisäer, das heißt Abgrenzler. Sie wollen jedes Eindringen einer anderen Glaubensrichtung in das Jüdische bekämpfen und das tun sie auch. Sie bekämpfen die Abweichler als Heretiker. Sterben werden in dieser Zeit sehr viele. Der Lehrer der Gerechtigkeit und andere sind gestorben und es werden immer wieder Abweichler und sogenannte Sektierer hingerichtet. Das andere Problem ist die Philosophie. Die Philosophie Griechenlands dringt in die jüdische Theorie ein und es gibt unter Philum von Alexandria, 50 vor Christus, den Versuch, die Bibel zu interpretieren als eine allegorische Auslegung, die man verstehen muss, indem man die Vernunft benutzt. Das heißt, hinter dem Alten Testament sieht Philon eigentlich Bilder, die auf die griechische Philosophie hindeuten. Die nächste Stufe der Begegnung der Juden mit dem griechischen Denken hat dazu geführt, dass es notwendig war, die Bibel ins Griechische zu übersetzen. Das heißt, 70 Gelehrte, die Septuaginta herausgeben, was eben heißt, 70 Gelehrte übersetzen die Bibel aus dem Hebräischen ins Griechische. Mit dieser Geschichte nun wird gezeigt, wie stark der Einfluss des Hellenismus zu dieser Zeit eben schon war und wie entschieden das Judentum sich diesem Einfluss widersetzen musste. Wir haben jetzt einen weiteren Sprung mit der Vorstellung zu tun, dass das Alte und das Neue Testament uns wiedergegeben wurde in zwei verschiedenen Formen. Die eine Form ist die Bibel der Septuaginta, die andere Form sind die Schriften, die Apokryphenschriften, zu denen, das heißt also zu den verborgenen oder unechten Schriften, zu denen es Teile aus dem Alten Testament gibt, aber dann auch Teile aus dem Neuen Testament. Die Vorstellung, die in der Bibel repräsentiert wird, wird später vom Christentum übernommen, aber zunächst bleiben wir in der Ebene der Fragestellung nach dem göttlichen Kind selbst. In den apokryphen Schriften findet sich dazu das sogenannte Jakobus-Evangelium. Das ist gefunden worden, es stammt aus dem 4. Jahrhundert und ist aufgeschrieben in dem sogenannten Papyrus Bodmer 5. Da wird berichtet, dass Joachim, der Vater Marias, verheiratet mit der Mutter Anna, sehr lange eben kein Kind bekommen konnte und weil sie dann doch ein Kind bekamen, geschworen haben, dass dieses Kind eben in den Tempel geschickt wird zur Erziehung und zum Tempeldienst. Das Kind ist Maria, die spätere Mutter des Jesus, aufgezogen wird sie dort von Zacharias, der wiederum ist der Vater von Johannes dem Täufer, den wir bei der Geburt oder bei der Taufe der späteren Jesusgruppe wieder treffen. Jesus, so wird berichtet, ist ein Anhänger dieser Johannesgruppe, die sehr einflussreich in der jüdischen Zeit war. Damals war Judäa besetzt schon durch Rom. Rom löst also die Diadochen Griechenlands ab. Und in dieser Zeit nimmt die Auseinandersetzung zwischen dem Judentum und der römischen Politik an Fahrt auf. Eine Gestalt tritt in die Geschichte hinein, ein Emporkömmling Herodes, der mit den Römern paktiert und der einen sehr, sehr starken politischen Einfluss auch ausübt, aber der sich ständig fürchtet vor einem zukünftigen jüdischen König, der angekündigt als der Messias seine Herrschaft bedrohen könnte. Dieser Gedanke ist wichtig, um zu verstehen, dass jedes Kind, das aus dem Hause Davids kommt, für Herodes eine Herausforderung darstellt. Herodes versucht nun durch seine Geheimdienste ständig informiert zu werden, was aus dem Stamme Judäa geschieht. An dieser Stelle stoßen wir nun wieder auf das Jakobusevangelium. Dieses Jakobusevangelium, wie gesagt, aus den apokryphen Schriften, repräsentiert die beste Botschaft über die Problematik, der sich Jesus, Maria und Josef ausgesetzt sahen, weil sie eben eine Alternative sowohl theologisch als auch von der Idee der Herkunft her zu Herodes und zum damaligen Judentum darstellten. Die Geschichte verläuft nun so, dass das Mädchen Maria im Tempel als Jungfrau, als Vestalin, würde man im Römischen sagen, Tempeldienst übernimmt und dass sie bei diesem Tempeldienst in Kontakt kommt mit den Pharaonen, mit den Pharisäern, mit den Lehrern und vor allem eben mit Zacharias, aber eben auch mit anderen Hohenpriestern. Über diese Zeit wird so berichtet, dass Maria an einem bestimmten Tag Wasser holen geht, weil sie Durst hat und dort dem Engel begegnet, der sie von der Seite her anspricht und von ihm empfängt sie Nahrung. Also das ist sozusagen ein Euphemismus, was bedeutet, dass sie die Geburt eines Kindes, das mit ihr gezeugt wird. Der Vater ist unbekannt, der Vater wird in der ganzen Geschichte nie genannt. Der Vater wird später als der Heilige Geist im Christentum verehrt werden. Aber natürlich für die Juden der damaligen Zeit ist Maria, die eigentlich eine unbefleckte Vestalin, eine Tempeldienerin sein müsste, schwanger und sie ist unverheiratet. Das heißt, sie übertritt das Gesetz und ist nach dem jüdischen Glauben in diesem Falle zum Tode durch Steinigung verurteilt. Das wiederum will der Stamm, aus dem sie kommt, unbedingt verhindern und versucht, Maria zu retten. Die Rettungsversuche übernehmen also die befreundeten hohen Priester im Tempel. Es gibt eine Prüfung sozusagen, mit der Frage, ob denn tatsächlich Maria von einem Mann geschwängert worden ist oder ob es nicht tatsächlich Gott ist, der ihr das Beilager gibt. Und in dieser Diskussion im Jakobusevangelium geht es sozusagen hin und her. Da wird Maria vorgeführt als diejenige, die 3 Monate schwanger ist, dann 6 Monate schwanger ist und die dann in der Diskussion mit Josef bekennen muss, ja, dass sie nicht weiß, wer der Vater ist, aber dass sie eben angesprochen wurde und dass sie empfangen hat. Josef bekommt daraufhin gewaltige Angst, wie es im Evangelium heißt. Er fürchtet die Verurteilung der jungen Frau, der er selbst eben nicht beigewohnt hat, und will aber gleichzeitig verhindern, dass das junge Blut sterben muss, dass also Maria sterben muss. Daraufhin werden die Kontakte zu den hohen Priestern nochmal verstärkt und man organisiert eine Prüfung. Das heißt, die Josef und Maria werden in die Wüste hinausgeschickt, und wenn sie aus dieser Wüste wieder heil zurückkommen, dann bedeutet das nach dieser Prüfung, dass sie unschuldig sind und dass es ein Gotteskind ist. Die Prüfung wird bestanden und Josef und Maria sind vor der Steinigung gerettet und können nun in der jüdischen Gemeinde aufgenommen werden. Aber jetzt kommt das zweite Problem und die zweite Furcht, die Furcht vor Herodes. Herodes hat von der ganzen Sache Wind bekommen und versucht, dieses Kind, das offensichtlich aus einem gehobenen Familienstamm, aus eben der Familie des David kommt, auszuschalten. Er organisiert also versucht einen Kindesmord, und das ist der Kindesmord zu Bethlehem, über den wir jetzt im Anschluss sprechen werden. Meine Damen und Herren, wir sprechen jetzt über den letzten Abschnitt, über die Rettung Mariens vor der Steinigung, der Furcht des Herodes vor dem göttlichen Kind, vor dem Königskind, und dem Befehl des König Augustus, in Judäa Listen einzurichten und alle Kinder zu registrieren. Herodes nutzt diese Listen des Augustus, in die sich alle eintragen müssen, und hat erfahren, dass die Familie des möglicherweise existierenden Gegners, des königlichen Kindes, des göttlichen Kindes, Jesu, also eines Kindes aus dem Stamme der Söhne Davids, dass es dieses Kind gibt und dass das auf dem Wege nach Bethlehem sein wird, wo die Listen ausgelegt sind, in die sich die Familie des Josef und der Maria eintragen müssen. Josef macht sich also auf den Weg und mit seiner Angetrauten, die für ihn aber ein Mädchen ist und keine Ehefrau, er hat, wie er sagt, gewisse Scheu. Soll er sie als seine Tochter ansprechen oder soll es eben ein Kind Israels sein, das nicht seine Tochter ist? Wie der Herr es will, sagt er, er sattelt seinen Esel, seinen Sohn, den er aus der Ehe mit seiner Frau aus früherer Zeit hat, geht voran und Josef, wie es heißt, geht hinterher. Da kommt Maria in die Geburtswehen und man braucht Unterstützung und Hilfe. Josef sieht eine Höhle in der Nähe von Bethlehem und geleitet praktisch die Mutter mit seinen Söhnen dorthin. Dann macht er sich auf den Weg und sucht eine hebräische Hebamme, die ihm bei der Geburt helfen soll. Als er sie dann findet und zurückkommt, ist das Kind aber schon geboren und wie der Mythos jetzt sagt, entwickelt sich ein himmlisches Rauschen. Das aber können wir sozusagen als Mythos verstehen. Das Zweite, es beginnen jetzt die Mythologien zu wirken. Also man entfernt sich im Jakobusevangelium auch Stück für Stück aus der Ebene der Problematik des Kindes, das sich als illegitimes Kind geschützt werden muss vor der Verfolgung, und man geht immer mehr in die Ebene hinein, in der es sich im Mythos um das göttliche Kind handelt. Dazu müssen Wunder her. Das erste Wunder ist, dass die Hebamme Maria bei der Scham berührt und dann den Arm verliert und sagt in diesem Augenblick, dass Gott der Herr offensichtlich hier geboren wird und dass sie, Maria, von einem göttlichen Wesen befruchtet worden sei und die Hebamme deshalb eben auch den Arm verliert. Weil sie aber gläubig ist, bekommt sie den Arm wieder zurück, und so sagt die Hebamme, das heißt nichts anderes als, dass es hier ein göttliches Kind ist und dass dieses göttliche Kind eben ein Wesen ist mit zwei Körpern. Das Wesen, das wir in der Dionysos-Sage schon hatten, dem wir in der Sage des Horus begegnet sind. Das göttliche Kind besteht aus einem Körper und einem Geist, der von jenseitiger Orientierung ist. An dieser Stelle kommt nun Herodes nochmal ins Spiel. Herodes fragt die Weisen aus dem Morgenlande, die angekommen sind, um den neuen König der Juden zu huldigen. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben einen Stern gesehen und wir sind ihm gefolgt, und es ist unsere Aufgabe, ihm zu huldigen. Herodes bekommt das zu hören und geht mit dieser Botschaft zu den hohen Priestern und sagt, welches Kind ist hier geboren worden? Er ist erregt und verlangt von ihnen Auskunft. Sie sagen nach dem Jakobusevangelium, dieses Kind ist der Messias. Von Jesus Christus ist nicht die Rede, sondern vom Messias, und er sei in Bethlehem geboren, wie die Schrift zeigt. Daraufhin organisiert Herodes den Kindermord. Er lässt also alle Kinder von bis zu 2 Jahren in Bethlehem und Umgebung töten. Von dieser Geschichte, von diesem Anschlag bekommt Josef zu hören, dass die Gruppe um Josef versucht, das Kind zu retten, und es wird die Flucht nach Ägypten organisiert. Hier schließt sich der erste Kreis. Jesus verschwindet nach dem Jakobus-Evangelium aus der hebräischen Umgebung. Bis zu seinem 30. Lebensjahr wird man nach den Evangelien nichts mehr von ihm hören. Er ist möglicherweise nach Ägypten gegangen. Eine andere Vorstellung spricht davon, dass er sich bei den Königern auf der anderen Seite des Sees Genezareth aufgehalten haben könnte. Dafür spricht wiederum, dass in den Evangelien Jesus immer wieder zitiert wird, wenn er davon spricht, dass er ein Kamel durchs Nadelöhr geht als ein Reicher in das Himmelreich. Die Königer waren der Überzeugung, dass es besser ist, einfach zu leben und dass das Leben in der Natur den Vorzug vor einem kulturellen Leben hat. Das Nadelöhr ist ein kleines Tor in der Stadtmauer von Jerusalem gewesen und war sozusagen die Vorlage für diesen Spruch. Die zweite Idee, die durch den Hellenismus in die jüdische Theorie und in die jüdische Gemeinde der Jesus-Anhänger hereingekommen ist, war eben die doppelte Liebesbotschaft, nämlich liebe deinen Herrn mit ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Liebesbotschaft ist für den jüdischen Bereich vollkommen neu. Die Juden dürfen von keiner Vaterschaft Gottes sprechen. Es gibt keine Sohn-Vaterschaft im jüdischen Glauben. Dies griechischen Ursprungs und inspiriert eben dann auch das innere Gespräch von Jesus im Garten Gethsemane später. Das heißt, dort kommt das, was wir in der Idee des Sokrates, in der inneren Stimme, in dem Zwiegespräch haben, in der Idee der Liebesbeziehung von Jesu zu seinem Vater ins Zentrum. Meine Damen und Herren, zum Schluss, was ist der philosophische Ertrag dieser Idee vom göttlichen Kind? Wir haben gehört, dass diese Grundidee aus Ägypten über Griechenland nach Palästina eingewandert ist und dass diese Idee des göttlichen Kindes zu Weihnachten eine Idee ist, die von der Dunkelheit ins Licht führt, dass diese Idee des göttlichen Kindes aber gleichzeitig eine ist, die wir in uns selber wach machen können. Und das heißt, dass wir in uns unsere Kindheit und unser eigenes inneres Kind erkennen können. Das bedeutet, dass wir, die wir oft in Verwirrung und Finsternis sind, das Licht suchen sollten, dass wir die Idee, die hinter dem Wiedergeburtsgedanken Griechenlands steckt, dass wir diese Idee als eine Idee des Nötigen und der inneren Not und der Notwendigkeit, was griechisch Apokrisis heißt, verstehen können, dass wir die Krisen im Leben als eine eigene Lebensaufgabe verstehen können und dass wir den Weg zur inneren Vernunft finden, indem wir das innere Kind in uns kennenlernen. Und zu Weihnachten wünsche ich Ihnen diese innere Begegnung mit sich selbst, dass wir zu unserem inneren Kind gut sind und dass wir das im mythologischen Sinn Göttliche in uns zur Welt bringen können. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten.